ARD. Kennt ihr das? Man fiebert die ganze Zeit auf etwas hin, ist super neugierig und kann kaum erwarten, dass es losgeht. Und dann sind da Menschen, die euch das Leben schwer machen. Einfach nur, weil sie es können, weil sie die Macht dazu haben. So ging es Nicolina, als sie nach ihrem Lehramtsstudium ganz euphorisch das Referendariat beginnt.
Das war eine sehr schwierige Zeit und mit ganz viel Zweifel, ob es überhaupt der richtige Weg ist und ob man überhaupt das weitermachen sollte.
Als sie irgendwann kaum noch schlafen kann und jeden Glauben an sich verloren hat, beschließt sie, ihren Traumjob aufzugeben. Aber dann klingelt das Telefon.
Ich denke, dass ich das Glück hatte, auf jeden Fall mit dem richtigen Mensch an den richtigen Zeitpunkt zu telefonieren. Und das bisschen hat gereicht.
Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört Mein Mensch – Begegnungen, die das Leben verändern. Heute Nicolina und die zweite Chance. Ich fange mal bei Nicolinas Eltern an, denn oft liegen die Weichen für eine Lebensgeschichte weit vor der Geburt. Nicolinas Vater stammt aus Fondi bei Neapel. Um sich ein besseres Leben aufzubauen, geht er als Gastarbeiter nach Deutschland. Er landet in Lahnstein bei Koblenz. Da arbeitet er erst einige Monate in einer Fabrik und schafft es dann, sich selbstständig zu machen. Mit einer Schneiderei. Die läuft bald so gut, dass er sich vor Aufträgen nicht retten kann.
Mein Onkel meinte, du bräuchtest hier jemand, eine Schneiderin, die dir hilft. Und mein Vater hat direkt geantwortet, kennst du jemand? Und er meinte, ja, meine Schwester, aber die lebt in Sizilien und hat ihm ein Foto gezeigt. Meine Mama war eine hübsche Frau, ist eine hübsche Frau. Genau, er fand das Foto toll. Und daraufhin sind die dann beide zusammen in den Sommer, in den Ferien nach Italien, nach Sizilien verreist. Und da haben sie sich kennengelernt.
Nicolinas Mutter wohnt in einem Bergdorf in Sizilien. Ihr Vater ist so der klassische Patriarch und lässt ihr kaum Freiheiten. Also ist sie froh, da schnell wegzukommen. Die beiden verlieren keine Zeit zu heiraten und in Deutschland eine Familie zu gründen. Erst kommt Nicolinas Schwester auf die Welt, 4 Jahre später, 1975, Nicolina. Die Familie bleibt aber nicht lange zusammen, zumindest nicht an einem Ort. Nicolina ist 2, als die Eltern entscheiden, dass sie mit ihrer Mutter und Schwester zurück nach Italien geht. Die Kinder sollen in ihrer Muttersprache lesen und schreiben lernen. Erst als Nicolina erwachsen ist, gesteht der Vater ihr, dass ihm die deutschen Frauen außerdem zu freizügig waren. Er will später nach Italien nachkommen.
Mein Vater blieb in Deutschland und hat seine Arbeit weitergemacht, die Schneiderei weitergeführt. Und er kam dann zu jede Feste, jede Möglichkeit, kam uns besuchen, ziemlich oft für die damalige Verhältnisse. Also ich kenne auch Familien, die sich 4 Jahre lang nicht gesehen haben.
Und in den italienischen Sommerferien dann andersherum. Mutter und Kinder fliegen für 3 Monate zum Papa nach Deutschland. Nicolina darf in der Zeit auch mit anderen Kindern ins Ferienlager bei Lahnstein.
Das habe ich immer natürlich erstmal gefreut, weil die Familie wieder zusammen war. Aber es war auch nicht so einfach. Ich hatte keine Freunde und ja, also wurde auch ein paar Mal von deutschen Kindern geschlagen, Ferienlager, also geschlagen, aber gehauen.
Nicolina spürt also schon früh, wie es ist, sich fremd zu fühlen. Kleine innere Wunden, die später wieder aufreißen werden. Aber davon ahnt sie noch nichts. Erstmal läuft alles glatt. Nicolina macht in Fondi ihr Abitur und studiert dann in Rom Literaturwissenschaften, Theater und Filmgeschichte.
In dieser Zeit aber war ich in Berlin als Erasmus-Studentin. Und das war 1999 und das war meine erste Erfahrung hier in Berlin. Da war ich an der FU als Erasmus-Studentin und mir hat das so sehr gefallen in Berlin, dass ich dann auch das nochmal verlängert habe.
Ihr wisst ja, kurz nach der Wende herrscht in Berlin diese besondere Aufbruchsstimmung. Viele alte Häuser stehen leer und Künstler ziehen für wenig Geld dort ein. Es entstehen Clubs, coole Bars, ganz ohne Lizenz. Die Techno-Szene flirrt und bringt eine besondere Stimmung in die Stadt. Und das Wichtigste für Nicolina, sie nimmt Berlin als viel toleranter, offener und multikultureller wahr als die Kleinstadt Lahnstein, wo ihr Vater wohnt. Und wie der Zufall oder das Schicksal will, Als Nicolina zurück in Italien ist, verliebt sie sich in einen Italiener, der unbedingt nach Berlin ziehen möchte. Sie überlegt nicht lang und geht mit ihm.
Mein damaliger Freund und ich, wir hatten jetzt nicht vor, lange zu bleiben oder wollten erstmal so gucken, wie es hier ist. Und dann haben wir dann doch angefangen zu arbeiten. Ich habe damals im Filmbereich gearbeitet, danach im Theater.
Und zwar als Lichtdesignerin. Kunst und Kultur haben sie schon immer interessiert. Aber dann im Berufsalltag merkt sie, Lichtdesign klingt spannender, als es ist. In ihrer Abteilung im Theater geht es meistens nur um einfache technische Arbeiten. Und ihr ahnt es sicher schon, sie fühlt sich unterfordert und lechzt nach neuem Wissen.
Also eine sehr, sehr gute Freundin von mir ist Lehrerin und sie meinte zu mir, ich sollte das auch machen, weil die sieht mich in diesem Beruf, das wäre das Richtige für mich.
Nicolina entscheidet sich tatsächlich für ein komplettes zweites Studium, diesmal in Deutschland. Mit den Fächern Geschichte und Italienisch als Fremdsprache.
Ich habe mich erfüllt gefühlt, mal wieder zu studieren.
Auch privat verändert sich einiges. Sie trennt sich von ihrem Freund, mit dem sie zusammen nach Deutschland gekommen ist, und verliebt sich kurz darauf neu in einen Deutschen, mit dem sie sich sogar vorstellen kann, eine Familie zu gründen. Jetzt ist klar, sie bleibt. Die beiden bekommen schnell hintereinander zwei Söhne. Studium und zwei kleine Kinder sind natürlich super anstrengend. Aber sie hat die Energie, das unter einen Hut zu bekommen.
Morgens habe ich die Kinder in die Kita gebracht, bin zur Uni gegangen, habe meine Seminare besucht und habe die Kinder dann spätestens um 15 Uhr wieder abgeholt. Das Studium an sich, die Vorbereitung an sich für die Prüfung fiel mir nicht so schwer. Ich habe die Seminare so aufmerksam besucht und aufmerksam alles mitgemacht, dass ich nicht so eine große Zeit wie früher für die Vorbereitung gebraucht habe. Und kurz davor kam dann die Oma, 3-4 Tage davor. Und dann habe ich mich eingesperrt und für die Klausuren vorbereitet.
Nicolina zieht das Studium durch und schließt mit einem Einserschnitt ab. Und das, obwohl sie in Italien zur Schule gegangen ist, in ihrer Familie Italienisch gesprochen wurde und sie erst mit 24 nach Deutschland gezogen ist. Ich finde das ganz schön beeindruckend. Um als Lehrerin an einer Schule arbeiten zu können, fehlt Nicolina jetzt nur noch das Referendariat. Da ist sie Anfang 40. Bis dahin verläuft ihr Leben ohne größere Krisen. Doch noch bevor das Referendariat beginnt, erlebt Nicolina einen Verlust, der ihr Leben durcheinander bringt. Ihr Vater. Er ist inzwischen zurück in Italien und lebt zusammen mit Nicolinas Mutter. Sie telefoniert oft mit ihm.
Dann kam ein Anruf von meinem Vater, war nicht der richtige Zeitpunkt, war mit meinen Kindern beschäftigt und meinte, jetzt nerv mich nicht oder so, wir hören uns später. Und nach ein paar Stunden kam der Anruf von meiner Schwester, dass er dann gestorben ist wegen einem Herzinfarkt. Und ja, das war zu plötzlich einfach. Also ich habe jetzt dieser Anruf, wo ich nicht nett war, überwunden, weil ich weiß, dass das auch nichts zu tun damit, also mit dem Tod meines Vaters hatte. Aber wir haben nicht die Möglichkeit gehabt, uns zu verabschieden einfach. Keiner von uns, weder meine Schwester noch meine Mutter noch ich.
Das ist ein harter Schlag für Nicolina, die ihren Vater sehr geliebt hat. Sie nimmt sich ein halbes Jahr Zeit für die Trauer und reist viel zu ihrer Mutter nach Italien. Als sie dann das Referendariat beginnt, ist da immer noch diese Schwere in ihr. Andererseits ist sie voller Euphorie, endlich anzufangen und hofft, dass es sie von der Trauer ablenken wird. Sie erinnert sich noch gut an ihren ersten Tag.
Ich war sehr aufgeregt. Das ist auf jeden Fall so, man steigt auf eine Bühne und dachte, okay, ich habe jetzt passende Klamotten ausgesucht, schon einen Tag davor, was ich sonst nicht so mache. Und das war so ein Strickkleid, blau, hatte ich noch Stiefel, das war ziemlich schick für meinen ersten Arbeitstag. Meine Haare waren offen, ich habe die sogar geglättert, glaube ich. Ich habe mich geschminkt und bin bestimmt eine Stunde früher losgegangen, um pünktlich zu sein. Ich bin mit Auto gefahren, damit nichts schief geht. Ich hätte 25 Minuten, aber ich war dann sehr, sehr pünktlich da.
Nicolina freut sich. Endlich kann sie alles, was sie gelernt hat, in die Praxis umsetzen. Die ersten Wochen sind sehr anstrengend. Wer ein Referendariat gemacht hat, weiß, was das bedeutet. 3-mal pro Woche Seminar, die anderen Tage Unterricht vor Klassen mit erstmal fremden Schülern und Schülerinnen. Dazu die Unterrichtsbesuche der Seminarleiter. Ihr werden in dem Gymnasium eine 9. und eine 12. Klasse zugeteilt. Nicolina merkt schnell, dass die Schüler nicht mehr so brav und respektvoll sind wie früher, als sie noch selbst zur Schule ging. Das ist in Italien nicht viel anders als in Deutschland. Aber durch ihre Kreativität und ihren Humor schafft sie es, die Klasse in Schach zu halten. 4 Monate läuft alles gut. Aber dann erfährt sie einen Dämpfer, mit dem sie nicht gerechnet hat. An diesem Tag kommt zum ersten Mal die Hauptseminarleiterin zu einem Unterricht von Nicolina. Sie sitzt hinten im Klassenraum und macht sich Notizen. Nach dem Unterricht gibt es ein Gespräch.
Ich wurde gefragt, wie für mich die Stunde war. Und ich habe geantwortet, die Stunde war gut. Die Schüler waren aktiviert. Ich bin in den Nachgespräch dann sehr euphorisch reingekommen. Es wurde ganz viel kritisiert in meiner Planung, didaktisch und methodisch. Sie wollte wissen, was ich jetzt falsch gemacht habe und hat mich ständig wieder gefragt. Und ich kannte jetzt diese Antwort nicht. Das war wie ein bisschen so wie ein Folter.
Nicolina hat keine Ahnung, worauf die Seminarleiterin hinaus will. Irgendwann beginnt sie herumzuraten, was sie falsch gemacht haben könnte. Sie ist erschöpft und will einfach nur noch gehen.
Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich komme jetzt hier nicht raus, wenn ich jetzt diese Antwort nicht gebe. Da habe ich mich falsch gefühlt oder am falschen Ort oder ja, voll als Versagerin gefühlt erstmal. Ja, weil es war einfach kein angenehmes Gespräch. Ich bin nach Hause gegangen, war ganz traurig. Habe auch direkt zu einer Kollegin und Freundin angerufen. Das ist doch nicht die Art und Weise, mit erwachsenen Menschen zu reden. Und sie war auf jeden Fall ziemlich aggressiv, finde ich.
Nicolina rafft sich schnell wieder auf. Aber ihre anfängliche Euphorie hat einen Knacks bekommen. Etwa 2 Monate später hat sie eine Unterrichtsprobe in Geschichte. Sie versteht inzwischen, dass die Reflexion nach der Stunde das Ausschlaggebende ist. Auch wenn die Schüler die Stunde engagiert mitmachen und die Stunde scheinbar rund läuft, heißt das noch nichts. Hinten in der Klasse sitzen diesmal 2. Die Hauptseminarleiterin vom letzten Mal und der Fachseminarleiter. Er gibt ihr ein positives Feedback. Sie sagt erstmal nichts, aber dann am Nachmittag nimmt sie Nicolina zur Seite.
Egal, was für eine gute Stunde sie zeigen, wenn sie aber kein Deutsch richtig lernen, dann es wird auch nichts werden. Sie meinte zu mir, ich soll mal pausieren und einen Deutschkurs intensiv besuchen und dann wieder anfangen. Ich habe das verneint, weil ich habe auf jeden Fall in Deutschland studiert und meinen Master hier abgeschlossen. Ich habe natürlich einen Akzent und ein paar Fehler hier und da, aber das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern mit dem Deutschkurs nach 20 Jahren.
Die Hauptseminarleiterin sagt ihr, sie sei beratungsresistent. Weil Nicolina sich von ihr so unter Druck gesetzt fühlt, macht sie schließlich doch noch einen Deutschkurs. Aber ohne zu pausieren. Sie will ja schnell fertig werden. Man muss sich das mal vorstellen. Neben der Familie und all dem Stress im Referendariat besucht sie auch noch einen Deutschkurs. Wenn sie zu Hause ist, verschwindet sie nur noch in ihr Arbeitszimmer. Für ihre Kinder, ihre Familie hat sie gar keine Zeit mehr.
Ich war sehr gestresst, habe kaum Freunde gesehen. Meine Kinder haben das auch immer noch in Erinnerung. Ah, Mama, da warst du immer nur in dein Arbeitszimmer, Tür zu, bist rausgekommen, schnell kochen oder mit uns zu essen und wieder zurück ins Zimmer.
Einige Wochen später leitet Nicolina in der Schule eine Gruppenarbeit. Die Hauptseminarleiterin ist auch wieder dabei. Für die Gruppenarbeit gehen die Kinder in verschiedene Räume. Nicolina setzt sich abwechselnd zu den verschiedenen Arbeitsgruppen. Danach geht's wieder zurück in das reguläre Klassenzimmer.
Meine Hauptseminarleiterin hat mich gebeten, in den Raum zurückzukehren und hat mich darauf hingewiesen, ich sollte meinen Stuhl richtig am Tisch ranziehen. Es war so erniedrigend und es war unter erwachsenen Menschen und das erste Mal vielleicht auch gedacht, vielleicht ist das doch eine persönliche Sache. Kann sein, ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, ob das überhaupt mein Stuhl war, aber egal.
Nicolina selbst will den Vorfall nicht Mobbing nennen. und ich kann diese Unsicherheit gut verstehen. Gerade wenn Menschen über uns stehen, ist es manchmal echt schwer zu erkennen, ob es hier noch um berechtigte Kritik geht oder ob jemand einfach seine Macht nutzt, um uns klein zu halten. Aber Nicolina erzählt Freundinnen davon, die mit ihr das Referendariat machen.
Ein paar Kolleginnen haben dann das schon so geschildert, dass es für die eine Art Mobbing ist und Diskriminierung.
Dann die erste große Modulprüfung, in der Nicolina eine mündliche Präsentation halten muss. Es läuft eigentlich ganz gut, findet sie. Aber sie hat ja inzwischen erfahren, dass sie ihrer Wahrnehmung nicht trauen kann. Sie versucht nicht nach hinten zu schauen, wo die Prüfer sitzen. Aber dann sieht sie, wie ein Seminarleiter ihr aufmunternd zulächelt. Er ist das erste Mal dabei und ihr Zweitprüfer. Daneben sitzt mit versteinerter Miene die Hauptseminarleiterin. Nicolina besteht die Prüfung. In gut einem Jahr muss sie nun noch die zweite große Prüfung schaffen, um zum Examen zugelassen zu werden. Vorher gibt es aber noch zahlreiche Unterrichtsbesuche zwischendurch. Eigentlich von verschiedenen Seminarleitern, aber bei Nicolina ist es fast immer diese eine.
Eigentlich kommen die Hauptseminarleiter vielleicht einmal oder zweimal, nehmen die teil, aber sie ist bei jedem Unterrichtsbesuch auf jeden Fall in Geschichte dabei gewesen. Und als immer, wenn sie da war, da konnte ich einfach auch gar nicht mehr so souverän da vorne stehen.
Vor einer Gruppe von Menschen stehen. Jeder Satz, jeder Handgriff wird beobachtet. Das ist für die meisten von uns sowieso schon eine krasse Challenge. Ich weiß noch gut, wie aufgeregt ich früher immer vor Referaten war. Und da ging es am Ende ja nur um eine Note. Ich kann mir so gut vorstellen, was diese kritischen, fast verachtenden Kommentare der Seminarleiterin mit Nicolina machen. Wenn man sich negativ beobachtet fühlt, fängt man ja an, sich selbst zu kontrollieren, um alles richtig zu machen. Und dann wird man immer verkrampfter und angestrengter und macht erst recht Fehler.
Da habe ich angefangen zu zweifeln und da kam auch der Moment, wo ich dann tatsächlich auch gar nicht mehr gut reden konnte. Ich war mir so unsicher, dass jeder Satz, was von mir rausgekommen ist, auf jeden Fall falsch war.
Nicolina gerät in eine Abwärtsspirale. Sie schläft schlecht, traut sich immer weniger zu. Kollegen und Freundinnen machen sich Sorgen, weil sie so blass aussieht. Sie raten ihr aufzuhören oder zumindest das Seminar zu wechseln. Doch so ein Seminarwechsel muss ausgerechnet bei der Hauptseminarleiterin beantragt werden und die neue Seminarleitung muss zustimmen. Alles schwierig. Nicolina will durchhalten. Und dann kommt die Prüfung, die entscheidend dafür ist, ob sie zum Examen zugelassen wird oder nicht.
Schulleitung und Hauptseminarleiterin waren die Prüferinnen.
Sie hat sich wochenlang auf die Prüfung vorbereitet. Sie muss einen Vortrag halten über das Thema Schulentwicklung. Anschließend sollen einige Thesen diskutiert werden. In der Hand darf sie nur einen Zettel mit Stichpunkten haben. Sie ist zu dem Zeitpunkt so verunsichert, dass sie völlig verkrampft versucht, möglichst korrekt zu sprechen, was natürlich nicht klappt. Sie verhaspelt sich, merkt es und es wird noch schlimmer. Sie verliert den roten Faden. Es ist ein absoluter Albtraum.
Und das hieß dann, ich habe die nicht bestanden, weil ich so viele sprachliche Fehler hatte. Und dann war es auch klar, dass ich nicht zum Examen zugelassen werde. Und dann habe ich gefragt, warum das so ist. Und dann meinte die Leitung, sie wollte niemanden an meiner Schule haben, die so reden wie ich.
Das ist der absolute Tiefpunkt. Resigniert und gekränkt packt Nicolina ihre Sachen zusammen und geht nach Hause.
Ich war schon fertig, weil man ist einfach so müde nach so einer langen Zeit. Fertig mit den Nerven. Ich habe mich, ich weiß nicht, ganz schwach gefühlt und was eigentlich ich auch nicht zu mir so gehört. Ich hatte keine Kraft, keine Lust. Ich wollte einfach nur im Bett gehen und unter der Decke kriechen. Und das habe ich, glaube ich, auch 4 Monate gemacht ungefähr.
Sie rafft sich nur noch auf, zum Arzt zu gehen.
Ich hatte auf jeden Fall eine Depression und das meinte auch mein Arzt und hat mich dann krank geschrieben und erstmal gar nichts machen, nur zu Hause sein und entspannen.
Dass sie auch viel weint, bekommen ihre Kinder nicht so mit.
Die Kinder haben sich einfach gefreut, dass ich jetzt nicht mehr im Arbeitszimmer war. Und mein Partner hat gesagt, es ist doch egal, also ob du jetzt eine Lehrerin bist oder keine Lehrerin wirst, das macht jetzt nicht dich aus, sondern das Leben geht weiter und
du wirst bestimmt was anderes gut schaffen.
Nicolina verbringt fast einen Monat lang im Bett, steht nur auf, um ein bisschen Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Über ein Weiter hat sie keine Kraft nachzudenken. Total verständlich, finde ich. Sie hat sich ja so darauf gefreut, als Lehrerin zu arbeiten. Ihre ganze berufliche Zukunft, für die sie so viel Zeit und Kraft investiert hat, scheint geplatzt zu sein. Selbstzweifel nagen an ihr. Was kann ich überhaupt? Mitten in ihrer Verzweiflung klingelt plötzlich Nicolinas Handy. Es ist Herr Kühne. Vielleicht erinnert ihr euch? Der Seminarleiter, der ihr in der ersten Modulprüfung zugelächelt hatte.
Ich weiß noch, ich saß in der Küche auf dem kleinen Sofa und da kam der Anruf. Ich erinnere mich, wir haben darüber geredet, wie es mir geht und wie es aussieht, welches Seminar ich als Nächste jetzt besuchen möchte.
Herr Kühne weiß nichts davon, dass Nicolina die letzte Unterrichtsprobe nicht bestanden hat. Er hat nur erfahren, dass sie schon länger krankgeschrieben ist und will mal nachfragen.
Und ich habe gesagt, dass ich eigentlich gar nicht weiter, also am Überlegen bin, aufzuhören.
Auf Herr Kühnes Frage, warum Nicolina aufhören möchte, sagt sie, weil ihr Deutsch nicht gut genug ist, um Lehrerin zu werden. Und dann sagt Herr Kühne den entscheidenden Satz, der Nicolina zurück ins Leben bringt.
Frau Ricardi, Ihr Deutsch ist gut, ich kann mich erinnern. Sie haben gut gesprochen, Sie sprechen gut Deutsch, das muss nicht der Grund sein.
Nicolina spürt, wie sie dieser kleine Satz erleichtert. Unendlich erleichtert. Mit einem Mal flackert da wieder diese Energie auf.
Mich hat das auf jeden Fall aus dem Tiefpunkt rausgeholt. Ich habe da so viele Jahre jetzt investiert im Studium. Und habe auch mit meinem Mann, hatte mich entschieden, nee, stopp, ich will auf jeden Fall hier die Familie nicht mehr weiter vernachlässigen und ich will wieder fröhlich sein und nicht immer so gestresst. Ich höre einfach damit auf. Aber dann kam der Anruf.
Sie erzählt ihm nichts davon, wie schlecht es ihr geht. Sie erzählt ihm nur, dass sie die Unterrichtsprobe nicht bestanden hat. Und als sie sagt, ich bin nicht gut genug, sagt er, doch, sie sind gut. Beide wissen, dass eine nicht bestandene Unterrichtsprüfung nicht das Ende sein muss. Man kann sie wiederholen. Und dann fragt er,
was kann ich tun, damit Sie das Referendariat beenden? Und dann habe ich gesagt, ich mache es nur weiter, wenn Sie mein Seminarleiter werden. Und dann haben Sie gesagt, dann machen wir das so.
Nach dem Gespräch mit Herrn Kühne fühlt sich Nicolina wie ein neuer Mensch.
Wie jetzt, wenn dir jemand eine zweite Möglichkeit im Leben gegeben hat.
Für Nicolina hat dieser Anruf von Herrn Kühne alles verändert. Das wird ihr jetzt, wo sie ihre Geschichte für unseren Podcast erzählt, noch einmal so richtig klar. Nach fast 6 Jahren trifft Nicolina ihn wieder. Und wisst ihr, was verrückt ist? Jens Kühne kann sich an den Anruf, der für Nicolina so unendlich wichtig war, gar nicht mehr erinnern.
Wirklich gar nicht, weil ich habe als guter Beamter habe ich meine Pflicht getan. Ich muss mich doch um die Leute kümmern, das ist doch klar. Ja? Das ist ganz normal. Und ja, wenn jemand lange krank ist, dann muss man einfach mal fragen, was ist denn da los?
Daran, dass er dann ihr Seminarleiter wurde, kann er sich natürlich gut erinnern. Aber was sein Anruf und alles danach für Nicolina bedeutet hat, versteht er erst jetzt so richtig, als sie ihm nochmal alles erzählt.
Wir haben einen Termin vereinbart und ich bin noch bei Ihnen ins Büro gekommen. Und da haben wir alle Eckdaten genauer besprochen. Und nach unserem Termin bin ich von Ihrem Büro rausgekommen. Da hatte ich wieder ein Lächeln ins Gesicht.
Jens Kühne hört ihr zu und muss lächeln. Er kann gar nicht so richtig glauben, dass er so viel bewirkt haben soll.
Ich denke, dass ich das Glück hatte, auf jeden Fall mit dem richtigen Mensch an den richtigen Zeitpunkt zu telefonieren. Und wahrscheinlich hätte ich jetzt aufgegeben, weil mir hat das einfach diese Vertrauen in mir selber gefehlt. Und das hat eigentlich war nur Frau Ricardi, Sie können eigentlich gut Deutsch. Aber ich habe das in dem Moment einfach gebraucht. Ja. Das bisschen hat jetzt da gereicht.
Das war nur ein Impuls, ein kleiner Impuls, den vielleicht Frau Ricardi gebraucht hat. Natürlich, wenn ich jetzt nicht davon überzeugt, also kann ich so einen Satz sagen, Sie können aber gut Deutsch und wenn ich das aber nicht geglaubt hätte, hätten Sie mir auch nicht geglaubt. Ne?
Ja.
Also das muss schon echt gewesen sein. Frau Ricardi hat sich da selbst wieder rausgeholt aus diesem tiefen schwarzen Loch. Mhm. Und es ist auch, also ist auch die Einzige, die es auch kann. Von außen kann man da nichts machen.
Bei dem Gespräch kommen viele Erinnerungen zurück. Sogar an die erste Unterrichtsprüfung, als er ihr ermutigend zugelächelt hat.
Ich hatte sie ja in einer Stresssituation erlebt, nämlich bei der Modulprüfung. Da hat sie ja 10 Minuten ein Sachverhalt präsentiert. Und da habe ich überhaupt gar nicht gemerkt, dass da irgendwie ein Problem da sein sollte.
Nachdem die beiden verabredet haben, dass er jetzt den Weg mit Nicolina weitergeht, muss Jens Kühne natürlich sehr diplomatisch vorgehen. Er erzählt, wie er mit der Schuldirektorin gesprochen hat, damit Nicolina ihr Referendariat an der Schule weitermachen kann. Die ehemalige Hauptseminarleiterin musste natürlich auch informiert werden. Nun sitzt fast immer Herr Kühne hinten in Nicolinas Unterricht. Und wenn sie wieder selbst Zweifel hat, spricht er ihr Mut zu.
Dann war ich im Unterricht und dann haben wir uns beide darauf geeinigt, dass es kein Deutschproblem ist, sondern dass es einfach ein Problem ist, vor dem jeder Lehrer steht. Nämlich, wenn man ein Unterrichtsgespräch führen muss und als Anfänger, dann ist das Arbeitsgedächtnis einfach überlastet. Weil man hat Dinge im Kopf, also Schüler sagen etwas, man muss es wahrnehmen, man muss die nächsten Fragen, Impulse antizipieren, man hat einen Ablaufplan im Kopf und so weiter. Und das führt einfach zu einer wirklich absoluten Überlastung. Das geht nicht nur Leuten so, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, es geht allen so. Und dann verlassen dann Sätze den Mund, die nicht so ganz geformt sind.
Langsam kommt Nicolinas Selbstbewusstsein zurück. Für die zweite Modulprüfung, bei der sie durchgefallen war, reicht diesmal eine schriftliche Arbeit. Und dann geht es auch schon aufs Examen zu, mit Unterrichtsprobe und anschließender Reflexion.
Ich war sehr, sehr gelassen in der Vorbereitung, in der Planung und auch in der Prüfung selbst. Ich will nicht sagen, dass mir das egal war, es war mir natürlich nicht. Wir hatten auch in der Familie so besprochen, wenn das schief geht, dann ist der Kapitel zu und man geht weiter. Und ich war ja einfach gelassen und entspannter.
Für sie zählt diesmal vor allem eins, dass sie zumindest probiert hat, das Referendariat abzuschließen. Aber sie nimmt sich den Druck raus zu bestehen. Und dann ist es soweit.
Meine Mutter war die ganze Zeit da, die war über Weihnachten, hatte ich sie eingeladen, die ist gekommen, meine Prüfung war im Januar und ich habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, also wir machen jetzt kein Ticket für die Rückreise, weil kann sein, dass du vorher schon weggehen sollst, weil ich zu nervös bin und ich möchte nicht unfreundlich werden mit dir. Deswegen machen wir also nur eine Hinreise und die Rückreise kann spontan auch ziemlich schnell dann stattfinden. Aber meine Mutter war dann so sehr hilfreich, die hat sogar laminiert, geschnitten für die Prüfung und dann ist sie auch geblieben. Die Nacht vor der Prüfung, ja, die war sehr lange. Wir waren zu zweit, haben beide kopiert, getackert, eingeheftet.
Nicolina ist von sich selbst überrascht, wie gelassen sie in die Prüfung geht. Und sie besteht.
Als ich rauskam, dachte ich, ja, ich möchte jetzt die ganze Welt anrufen, meinen Vater anrufen und erzählen, es ist alles vorbei. So, dass auch seine Geschichte als Gastarbeiter zu Ende gegangen ist.
Mit der gesamten Familie geht sie nach der Prüfung Pizza essen.
Es war einfach ein fröhlicher Tag. Und meine Mutter hat immer gesagt, ach, wenn dein Vater hier wäre. Ja, das war ganz emotional. Meine Mutter war ganz fröhlich. Mein Partner, der auch ohne ihn hätte ich das auch wahrscheinlich gar nicht geschafft. Der hat so viel mich unterstützt und an mich geglaubt. Die waren alle glücklich. Die Kinder, alle waren glücklich.
Heute ist Nicolina Lehrerin an einer Berliner Grundschule. Wenn man das Referendariat an einem Gymnasium macht, kann man danach auch an eine Grundschule gehen. Der Beruf erfüllt sie sehr.
Das ist so ein Beruf, wo man, es wird einer nie langweilig. Auch wenn man sagt, ach, jeden Tag aufstehen, hingehen. Nein, es passiert jeden Tag was Neues. Ich bin gerne mit Kindern, ich arbeite gerne mit Menschen.
Jens Kühne hat recht behalten. Nicolina ist eine gute Lehrerin geworden. Und dass sie ab und zu einen Fehler bei der Aussprache macht, stört jetzt keinen mehr.
Was Frau Riccardi erzählt hat, ist ja eine Geschichte, die hätte nicht stattfinden dürfen. Das geht eigentlich nicht. Wir haben sicherlich ganz große strukturelle Probleme. Wir haben Erkenntnisprobleme. Ich beziehe mich jetzt auf das System Ausbildung insgesamt. Wenn ich jetzt mit meinen Nachfolgern rede, dann sind die Probleme gleich geblieben. Es verändert sich auch nichts.
Was Jens Kühne damit meint, Menschen in der Ausbildung werden manchmal wie kleine Kinder behandelt. Manche Seminarleiter sind zu belehrend oder nutzen ihre Machtposition aus. Dabei geht es doch eigentlich um Erwachsenenbildung. Herr Kühne sagt, viele Leute in der Schule sind nicht fähig, sich das bewusst zu machen und zu ändern. Das Treffen mit Jens Kühne ist für Nicolina auch eine Gelegenheit, nochmal über sich selbst nachzudenken. Warum hat sie sich so verunsichern und klein machen lassen?
Als Kind haben wir diese Form von Diskriminierung, wenn man das so sagen kann, immer wieder in der Familie erlebt. Und vielleicht hat mich das auch so tief betroffen, weil in mich Sachen erweckt haben, die ich jetzt seit langem nicht mehr erlebt hatte, vor allem nicht in Berlin. Ich glaube echt, dass diese Situation in mir so einen kleinen Traumata wieder erweckt hat, was ich aus der Kindheit mit mir mitnehme und an den ich auch gar nicht mehr dran gedacht habe. Aber in dieser Situation habe ich mich so wieder fehl am Platz gefühlt. Ich glaube, in Italien hätte ich mich nicht so gefühlt, wahrscheinlich auch andere Mittel gehabt, um besser zu reagieren. Also das war auf jeden Fall ein Punkt, in dem ich sehr schwach bin und da habe ich mich direkt auch angegriffen gefühlt.
Das macht mich schon sehr betroffen. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich weiß es, aber es ist einfach nicht schön, es nochmal zu hören, dass das ganze System ziemlich versagt.
Vielen Dank, Herr Kühne. Ich empfinde das nochmal als noch eine zweite Ermutigung von Ihnen, dass Sie das auch so sehen. Freut mich sehr. Also ich habe manchmal gedacht, okay, vielleicht liegt das doch an mir. Also ich freue mich sehr, dass Sie hier gekommen sind und dieses Interview mit uns gemacht haben und mich noch weiterhin verstärken im Leben.
Das war Mein Mensch. Heute Nicolina und die zweite Chance. Autorin dieser Folge war Tini von Poser. Wenn ihr auch die anderen Geschichten von Mein Mensch hören wollt, diese und viele andere Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch auch gerne unseren Kanal. Dann bekommt ihr jede neue Folge automatisch. Ich bin Natalia Juselewitsch. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Habt ihr vielleicht auch einen Menschen, ohne den euer Leben ganz anders gelaufen wäre? Jemand, der euch mit seinem Tun und seinen Gedanken inspiriert hat, an euch geglaubt oder wachgerüttelt hat? Dann schreibt uns eine Mail an meinmensch@swr.de. Wir melden uns bei euch. In der nächsten Folge erzähle ich euch von Josephine, die ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt, nachdem ihre Tochter mit einer schweren Sehbehinderung geboren wird. Die Krankheit gibt Josephine die Kraft, auf eine ganz besondere Reise zu gehen. Einmal um die Welt und zu sich selbst. Wenn ihr nicht nur reale, sondern auch fiktive Geschichten mögt, dann solltet ihr unbedingt den neuen Kanal Große Geschichten durchstöbern. Dort findet ihr zum Beispiel die spannende neapolitanische Saga von Elena Ferrante. Die Hörspielserie erzählt vom Leben und der Freundschaft zweier ungleicher Frauen im Neapel der 1950er bis in die 2000er Jahre. Eine Verbindung, die gesellschaftlichen Aufstieg und Absturz übersteht, Ehen überdauert und Zweifel überwindet. Und dann fast zerbricht. Mit tiefen Einblicken in die europäische Nachkriegsgeschichte. Oder klickt euch in das zauberhafte Hörspiel von Mariana Lecky, Was man von hier aus sehen kann. Auch da geht es um Freundschaft und ums Erwachsenwerden der 10-jährigen Luise, deren Oma eine besondere Gabe hat. Durch ihre Träume weiß sie, wann jemand im Dorf sterben wird. Also, viele neue Hörbuchadaptionen in Große Geschichten, dem neuen Kanal der ARD Audiothek. Die Links findet ihr in den Shownotes.